Allzeit bereit, von Jesus weiter zu sagen, so heißt unsere Reihe. Gerade haben wir den Missionsbefehl gehört, macht zu Jüngern alle Völker, lehrt sie, tauft sie. Und die Apostelgeschichte beginnt mit, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein bis an die Enden der Erde. Was das konkret bedeutet, das lesen wir gerade in der Apostelgeschichte, besonders in dem zweiten Teil, in dem wir mittlerweile gelandet sind. Die Apostel haben das aber noch nicht so ganz gecheckt. Also greift Gott ein. Und so kommt es zu einer der vielleicht ungewöhnlichsten und wunderbarsten Geschichten in dieser Apostelgeschichte. Sie handelt von zwei Männern, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Ich lese mit euch die Geschichte aus Apostelgeschichte 10 in kleinen Abschnitten. In Caesarea lebte ein römischer Offizier namens Cornelius, ein Hauptmann, der zum sogenannten italischen Regiment gehörte. Cornelius war ein frommer Mann, der mit allen, die in seinem Haus lebten, an den Gott Israels glaubte. Er gab großzügige Spenden für die Bedürftigen in der jüdischen Bevölkerung und betete treu und regelmäßig. Cornelius ist der Chef einer Eliteeinheit. Er ist gebildet und er ist gewohnt, Befehle zu erteilen. Und er glaubt an den Gott Israels. Das ist sehr ungewöhnlich für einen römischen Offizier. Er ist auf der Suche nach Gott. Er ist sozial engagiert, andere sind ihm nicht egal und er betet. Er rechnet mit der Existenz Gottes, er spricht ihn an. Und vermutlich wird er auch mit jüdischen Regeln und Gepflogenheiten vertraut gewesen sein. Eines Tages, gegen 3 Uhr nachmittags, sah Cornelius klar und deutlich, wie ein Engel Gottes zu ihm ins Zimmer trat. Cornelius, hörte er ihn sagen. Erschrocken starrte Cornelius den Engel an. Was ist, Herr? Fragte er. Der Engel erwiderte, Gott hat deine Gebete gehört und hat gesehen, wie viel Gutes du den Armen tust. Darum schicke jetzt einige Männer nach Joppe zu einem gewissen Simon mit dem Beinamen Petrus und bitte ihn, zu dir zu kommen. Er ist bei einem Gerber zu Gast, der ebenfalls Simon heißt und dessen Haus direkt am Meer liegt. Cornelius erscheint ein Engel. Und dieser Engel spricht ihn mit seinem Namen an, ganz persönlich. Cornelius erschrickt, damit hat er nicht gerechnet. Aber er ist sehr respektvoll, ehrfürchtig. Herr, sagt er zu dem Engel. Und es ist interessant, was der Engel als Begründung sagt, warum er gerade zu Cornelius kommt. Gott hat deine Gebete erhört und hat gesehen, wie viel Gutes du den Armen tust. Dieser gläubige und aufrechte Cornelius, der hat Gottes Herz berührt. Und Gott sieht das Herz dieses Cornelius. Und nun bekommt Cornelius eine klare Anweisung, was er tun soll, aber keine Erklärung, warum. Der Engel gibt eine Anweisung, nicht mehr. Cornelius tut das sofort. Als der Engel wieder gegangen war, rief Cornelius 2 seiner Diener sowie einen gläubigen Soldaten aus seinem persönlichen Gefolge zu sich. Er berichtete ihnen alles, was er soeben erlebt hatte, und schickte sie dann nach Joppe. Cornelius bleibt nicht allein mit dem, was er gerade erlebt hat. Er sucht sich Vertraute. Menschen, die nicht gleich sagen, der spinnt ja, sondern auf die er sich verlassen kann. Wenn es heißt, Cornelius war fromm, dann prägte das seinen ganzen Haushalt mit allen Familienangehörigen und Dienern, und die ziehen nun los nach Joppe, eine Reise von 48 Kilometern, eine ganz schöne Wanderung. Soweit zunächst die Geschichte von Cornelius. Der zweite Mann ist Petrus. Petrus, ein einfacher Fischer, kein Bildungsbürger, Jude, von Jesus beauftragt, das Evangelium zu bezeugen. Er hat erste Erfahrungen mit Predigt und Gemeindeentstehung gemacht. Aus seiner Sicht ist er gesandt zum Volk Israel. Er ist sehr vertraut mit Regeln, Gesetzen, Speisevorschriften und er hält sich dran. Petrus, der Apostel der Juden. Um die Mittagszeit des folgenden Tages, die Boten des Cornelius waren noch unterwegs, näherten sich aber bereits der Stadt Joppe, stieg Petrus zum Beten auf das flache Dach des Hauses, in dem er zu Gast war. Es ist 12 Uhr mittags, High Noon, Zeit zum Gebet. Petrus nimmt sich raus aus dem Alltagstrubel. Der hat sicher geherrscht im Haus des Gerbers. Das ist mal die erste Voraussetzung, dass Gott zu ihm reden kann. Sicher ist es auch Routine. 12 Uhr ist Gebetszeit, das kennt der Petrus. Aber die Routine schafft einen Rahmen, der Freiheit gibt, Gott zu begegnen. Nach einiger Zeit wurde er hungrig und bat um etwas zu essen. Während ihm nun eine Mahlzeit zubereitet wurde, hatte er eine Vision. Er sah den Himmel offen stehen und etwas wie ein riesiges leinenes Tuch herabkommen, das, gehalten an seinen vier Ecken, auf die Erde heruntergelassen wurde. In dem Tuch befanden sich Tiere aller Art, Vierfüßer, Reptilien und Vögel. Nun hörte er eine Stimme: Auf, Petrus, schlachte und iss. Auf gar keinen Fall, Herr, entgegnete Petrus. In meinem ganzen Leben habe ich noch nie etwas Unheiliges und Unreines gegessen. Doch die Stimme wiederholte die Aufforderung. Was Gott für rein erklärt hat, das behandle du nicht, als wäre es unrein, sagte sie. Und noch ein drittes Mal wurde Petrus zum Essen aufgefordert. Danach verschwand das Tuch so unvermittelt wieder im Himmel, wie es gekommen war. Oh wow, das muss ziemlich verrückt gewesen sein. Petrus geht aufs Dach, um zu beten, und dann bekommt er Hunger. Und Gott nutzt diesen leibhaftigen Hunger und den Wunsch nach Essen, um mit Petrus zu reden. Petrus riecht vielleicht schon etwas von dem Essen, das ihm zubereitet wird von unten. Und er riecht ganz bestimmt den Gestank aus der Gerberei. Das stinkt nämlich ganz fürchterlich. Und nun malt Gott ihm ein Bild vor Augen und Petrus ekelt sich. Diese Viecher sind für einen frommen Juden wirklich ekelhaft und laut Speisevorschriften verboten. Die Aufforderung zu schlachten und zu essen, unvorstellbar. Und da ist er wieder, der alte, spontane, lebhafte Petrus mit dem Herz auf der Zunge: Herr, niemals, never ever werde ich das tun. Ein bisschen ein Widerspruch an sich. Er sagt: Herr, er erkennt und respektiert, das ist Gott, der da mit mir redet, und er widerspricht. Vielleicht denkt er, dass Gott ihn auf die Probe stellen will. Sowas kann er ja nicht verlangen. Und Petrus wird doch nicht auf so eine Probe hereinfallen. Aber was Gott für rein erklärt hat, das behandle du nicht, als wäre es unrein. Während Petrus noch darüber rätselte, was diese Vision bedeuten sollte, kamen auch schon die Männer an, die Cornelius geschickt hatte. Sie hatten sich zu Simons Haus durchgefragt und standen jetzt unten vor dem Eingangstor. »Ist hier ein Simon mit dem Beinamen Petrus zu Gast?«, riefen sie. Da sagte der Geist Gottes zu Petrus, der immer noch über die Vision nachdachte, »Petrus, vor dem Haus sind drei Männer, die zu dir wollen. Darum steh jetzt auf und geh nach unten. Sie werden dich bitten, mit ihnen zu kommen. Folge ihnen ohne Bedenken. Ich selbst habe sie geschickt.« Petrus ist verunsichert. Er hat ein starkes Bild bekommen. Und ihr wisst sicher selber, Bilder prägen sich ein, nochmal ganz anders als Worte. Das wissen wir aus ganz alltäglichen Begebenheiten, aus den Nachrichten, Bilder prägen sich ein. Und wenn Gott redet, dann nutzt auch er Bilder, die sich einprägen, die uns begeistern, die uns ermutigen, die uns trösten. Es ist gar nicht verwunderlich, dass Petrus nachgrübelt über dieses ungewöhnliche Bild und über das, was er gehört und gesehen hat. Und es bedarf der Ergänzung und Bestätigung. Ich finde das so genial, wie der Heilige Geist hier mit Petrus und auch mit Cornelius umgeht und redet. Petrus braucht dieses ganz starke Bild dieser unreinen Tiere, weil es so ungeheuerlich ist, was Gott da sagt. Und er braucht die Vergewisserung, ja, das ist wahr, das ist richtig, was er da hört. Und der Heilige Geist versichert ihm, du hörst richtig, geh ohne Bedenken mit. Da ging Petrus zu den Männern hinunter und sagte, ich bin der, den ihr sucht, was führt euch zu mir? Wir kommen von Hauptmann Cornelius, antworteten sie, einem frommen und gerechten Mann, der an den Gott Israels glaubt und bei der ganzen jüdischen Bevölkerung in hohem Ansehen steht. Er hat von einem heiligen Engel den Auftrag erhalten, dich in sein Haus einzuladen, um zu erfahren, was du zu ihm zu sagen hast. Und nochmal. Das, was Petrus gesehen und gehört hat, wird nun auch noch von anderen bestätigt. Da kommt etwas zusammen. Das ist für mich so ein super Beispiel, wie Gott redet, wie er auch heute noch redet. Es kommen mehrere Zeichen, Merkmale zusammen. Petrus und Cornelius sehen und hören etwas von Gott. Und es bleibt nicht bei dem einen, sondern diese Ereignisse, Gottes Begegnungen, die ergänzen und bestätigen sich. Der Heilige Geist redet mehrfach und auf vielerlei Weise. Ich werde immer ein bisschen nervös, wenn jemand etwas von Gott für sich ganz alleine hört und es keinerlei Bestätigung von anderen gibt. Wir brauchen das. Und manchmal sind wir eben auch begriffsstutzig und brauchen es mehrmals, dass Gott zu uns redet, bis wir verstehen. Gott redet durch sein Wort. Und daran muss sich alles messen. Er redet durch Menschen, er redet in der Gemeinde. Er redet durch dein Leben, deinen Weg mit ihm. Du kannst Spuren entdecken, wie Gott dich führt. Manchmal sind die sehr individuell. Gott redet durch Bilder und Eindrücke, durch prophetische Worte, die uns andere zusprechen oder durch Träume. Gott redet im Lobpreis, weil wir da in seiner Gegenwart sind. Gott redet durch Zufälle oder Gottfälle. Da kommt etwas zusammen, so wie hier in dieser Geschichte. Durch Fühlen, Denken und so viel mehr. Und warum macht Gott das so? Er ist lebendig und er will in Beziehung zu dir und zu mir leben. Und das gilt für alle Menschen. Er will Beziehungen. Und sein Heil gilt allen Menschen, allen Völkern. Das musste Petrus und das mussten die ersten Jünger erstmal begreifen. Sie haben den Missionsbefehl zwar gehört und sie sind auch losgegangen, aber ihr Denken ist noch ein bisschen begrenzt. Jesus ist gesandt worden ins Volk Israel. Ja, und sie haben den Messias erwartet. Da war die Erwartung da. Der Blick muss sich weiten. Erinnert euch an Sabines Predigt letzte Woche, die da waren. Jesus sprengt den Rahmen, die Grenzen unseres Denkens. Das Kreuz passt nicht in ein Kästchen. Jesus überwindet Grenzen. Und wie geht's jetzt weiter mit dem Petrus und dem Cornelius? Ich erzähle es euch. Petrus geht mit nach Caesarea, in das Haus des Heiden Cornelius. Diese Geschichte ist voller Tabubrüche. Sie sprengt Gewohnheiten und Vorstellungen. Petrus überwindet durch das Reden des Heiligen Geistes seine Grenzen. Er nimmt Kontakt auf zu einem Heiden, schon das ist kritisch. Er geht in sein Haus, das ist schon fast unmöglich. Und er isst nachher mit ihm, unvorstellbar. Petrus sagt später, Gott hat mir unmissverständlich klargemacht, dass man keinen Menschen als unheilig oder unrein bezeichnen darf, nur weil er Jude ist. Daher habe ich auch keine Einwände gemacht, als man mich einlud, hierher zu kommen. Was ist deine Ekelgrenze? Bei wem denkst du vielleicht unbewusst, naja, für den ist es mit dem Glauben und Jesus nichts, das wird nie was. Und den will ich vielleicht auch nicht neben mir sitzen haben in der Gemeinde. Darf Gott mit dir reden? Wen legt er dir ans Herz? Und was ist Gottes Wille? Welche Regeln gelten denn? Und was ist vielleicht nur Kultur? Ungute, einengende Tradition, die Gottes Handeln eingrenzt. In Stuttgart gibt es seit einiger Zeit eine Ausstellung Disgusting Food. Für uns ekeliges Essen und ziemlich kurios, was es da so zu sehen und zu probieren gibt. Uns schmeckt es sicher nicht, für andere Völker ist es köstlich. Im Haus des Cornelius warten schon viele Menschen, Heiden, auf Petrus. Er erzählt und bezeugt ihnen in einer kurzen Predigt, was er mit Jesus erlebt hat. Er berichtet von Kreuz und Auferstehung. Und Christoph, jetzt gehen wir eine Folie weiter, bitte, eine überspringen wir. Wie reagieren die Zuhörer auf diese Predigt? Während Petrus noch über diese Dinge sprach, kam der Heilige Geist auf alle herab, die seine Botschaft hörten. Die Gläubigen jüdischer Herkunft, die Petrus nach Caesarea begleitet hatten, waren außer sich vor Verwunderung, dass die Gabe Gottes, der Heilige Geist, auch über Nichtjuden ausgegossen wurde. Sie hörten nämlich, wie die Versammelten in geistgewirkten Sprachen redeten und Gott für seine Größe priesen. Schließlich wandte sich Petrus an seine Begleiter und sagte, wer hätte jetzt noch das Recht, diesen Leuten die Taufe zu verweigern, jetzt, wo sie genau wie wir den Heiligen Geist empfangen haben. Und er ordnete an, sie im Namen von Jesus Christus zu taufen. Danach blieb er auf ihre Bitte hin noch einige Tage bei ihnen. Petrus und seinen Begleitern geht ein Licht auf. Die Heiden im Haus des Cornelius erleben genau das Gleiche wie sie selber am Pfingsttag. Sie werden vom Heiligen Geist erfüllt und loben Gott. Das ist die Folge. So kommt die gute Nachricht von Jesus zu den Heiden. Und in der Folge lassen sie sich taufen. Wie schön, dass wir heute die Taufe von Jeremias feiern. Gott spricht sein Ja zu den Heiden damals, zu Jeremias heute. Im folgenden Kapitel der Apostelgeschichte wird Petrus das Ganze noch einmal seinen jüdischen Mitbrüdern berichten. Sie haben natürlich kritische Fragen und müssen auch erst verstehen, was da geschehen ist, und sie ringen miteinander um das Richtige. Petrus sieht sich da manchen heftigen Bedenken ausgesetzt. Mir ist eine Geschichte eingefallen, die noch nicht 2000 Jahre her ist, aber auch schon eine ganze Weile. Der Pfarrer Uwe Holmer, Leiter der Lobetaler Anstalten zum Zeit des Zusammenbruchs der DDR, gewährte Margot und Erich Honecker Asyl in seinem Pfarrhaus. Der zuständige Rechtsanwalt Wolfgang Vogel hatte bei der Leitung der Evangelischen Kirche in Brandenburg danach gefragt, um eine Bleibe. Man hatte damals befürchtet, dass wütende DDR-Bürger das Leben der Honeckers bedrohten. Das Haus des Pfarrers wurde von Einwohnern und von Journalisten umlagert. Da war echt was los. Der Pfarrer und seine Frau, die nach eigenen Angaben aus Nächstenliebe gehandelt hatten, waren heftigen Anfeindungen ausgesetzt. Das ist Grenzen überwinden. Uwe Holmer hat aus Überzeugung, aber auch mit viel Überwindung gehandelt. Gottes Liebe gilt jedem. Das hat ihn geleitet. Und dabei war er heftiger Kritik, gerade auch aus den eigenen Reihen ausgesetzt. Gottes Liebe und die Möglichkeit der Errettung gilt allen. Er hat mit Sicherheit nicht alles gut geheißen, was Honeckers verkörpert haben. Er hat selber unter ihnen gelitten. Aber er ist ihnen trotzdem in Liebe begegnet. Jetzt hat Gott also auch den Nichtjuden die Umkehr zu ihm ermöglicht und hat ihnen damit den Weg zum Leben eröffnet. Gott schenkt die Möglichkeit, mit ihm Beziehung zu leben. Und Umkehr ist nötig. Cornelius musste das hören, obwohl er ein frommer, gerechter, sozial engagierter Mann war. Das gehörte dazu. Die Botschaft von Jesus hören, Vergebung empfangen, getauft werden. Hätte Petrus seine Ekelgrenze nicht überwunden, würde wahrscheinlich keiner von uns heute hier sitzen. Es waren einzelne Personen, einzelne junge Männer, die Weltgeschichte, die Heilsgeschichte geschrieben haben, weil sie Gottes Stimme gehört haben und weil sie dem gefolgt sind. Philippus, Stephanus und eben Petrus. Kann und darf Gott mit dir reden? Darf er dir deine Grenzen zeigen und sie überwinden? Darf er dich beauftragen, Zeuge zu sein? Gott schreibt seine Geschichte mit uns Menschen, mit dir und mit mir. Lassen wir uns vom Heiligen Geist leiten und mutige Schritte tun, auch wenn wir nicht immer alles verstehen. Amen.